Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder beim Runner's World Podcast und falls ihr euch wundert, ja genau, dieser Podcast erscheint an einem anderen Wochentag als sonst. Der Anlass dafür ist, dass auch unser Magazin diesmal an einem anderen Wochentag erscheint und das Interview in dieser Folge hier etwas mit dem neuesten Heft zu tun hat. Wir feiern nämlich 30 Jahre Runner's World in Deutschland und zu diesem Anlass haben wir mit Menschen gesprochen, die das Laufen und natürlich auch unser Magazin in dieser Zeit geprägt haben. Alle Interviews zum Nachlesen findet ihr im Heft, das jetzt am Kiosk liegt, und eines davon, und zwar das mit dem allerersten Chefredakteur von Runner's World in Deutschland, das könnt ihr euch jetzt und hier in dieser Podcast-Folge anhören. Mein Kollege Urs Weber hat dieses Gespräch geführt. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Runner's World gibt es in Deutschland seit 30 Jahren und heute sprechen wir mit dem Mann der ersten Stunde, dem, der Runner's World als Laufmagazin gegründet hat in Deutschland und als Chefredakteur über viele Jahre gestaltet und erfolgreich gemacht hat. Aber nicht nur das Printheft, sondern er hat auch zum Beispiel die Idee zum Women's Run geboren und zahlreiche neue Konzepte entwickelt. Ob Trainingscamps mit einem Olympiasieger im Schwarzwald oder eine Marathonreise in den Pazifik zum Beispiel. Und er hat auch sehr früh den Online-Auftritt von Runner's World vorbereitet und auch online mitgearbeitet. Mir gegenüber sitzt hier im Laufoutfit, heute Pensionär, aber keineswegs im Ruhestand, der langjährige Chefredakteur von Runner's World, Thomas Steffens. Hallo Thomas, grüß dich.
Hallo lieber Urs.
Schön, dass wir hier sein können, uns hier treffen können in Berlin. Thomas, mal ganz spontan, 30 Jahre Runner's World, wie kommt dir das vor? Eine lange Zeit? Ist die Zeit schnell vergangen oder kommt es dir sehr lange vor?
Sehr lange ist wirklich schon weit weg. Aber ich kann mich noch an vieles haargenau erinnern, natürlich.
Thomas, wir wollen heute natürlich mal über die Gründungsphase reden von Runner's World, über die Anfänge und die Entwicklung, aber auch von der Laufszene damals, denn da ist natürlich eine Menge passiert. Wie war eigentlich deine Geschichte vor Runner's World? Zunächst mal warst du ja selbst begeisterter, ambitionierter Läufer.
Ja gut, also das war sicherlich mit einer... eine Basis, die nicht ganz geschadet hat. Ich habe in meinen Jugendjahren Handball gespielt, alle Jugendklassen durchgespielt in Freiburg, wo ich ja herstamme. Und ja, bis zur A-Jugend. Und dann allerdings irgendwie zum Laufen gekommen. Ich glaube, es war Schlüsselerlebnis war ein Training oder mehrere Trainings mit meinem Handballkumpel und dessen älteren Bruder, auch Handballer. Und dieser Handballfreund von mir, der aus der A-Jugend kam und Juniornationalspieler war, der sollte sich jetzt einen Bundesliga-Verein aussuchen. Zwei Vereine hatten sich beworben, einmal Hofweier in der Nähe von Offenburg, also nicht so weit weg von zu Hause. Und das zweite war Milbertshofen, München. Renommierter Bundesliga-Club und da sollte er fit gemacht werden für und das hat dann sein Bruder orchestriert und ich habe dann da mitgemacht und festgestellt, dass ich den bei den Bergläufen jeweils locker weggelaufen
also
bin.
Also fit gemacht werden hieß damals dann Lauftraining?
Lauftraining auch, plus auch. Krafttraining, wir haben Speerwerfen gemacht auf der Unisportanlage und auch viel Krafttraining gemacht dort im Kraftraum und aber eben auch Laufen jedes Mal und ja, das war so ein Schlüsselerlebnis, also da bin ich recht locker weggekommen und dann merkt man dann halt, oder auch in der Schule war es ja auch schon so, bei Mittelstrecken und so war ich immer unter den ersten drei, dass da ein bisschen was geht, aber mir fehlt absolut die leichtathletische Grundausbildung, die man als Jugendlicher hat und so bin ich dann mit 22 mal einen Halbmarathon aus kalter Hose rausgelaufen, ohne Training. Und das war dann auch ein Schlüsselerlebnis.
Inwiefern?
Jeder negativen Art. Aber es war schon ein richtiges, tolles Erlebnis. Ich bin viel zu schnell angelaufen. Es war in Finnland, wo ich jeden Sommer damals verbrachte, zwischen 1971 und 80. Und da war im Angebot ein 10-Kilometer-Lauf, ein Halbmarathon und ein Marathon. Und dann dachte ich mir, 10 ist ein bisschen wenig. Marathon, nee, das muss ja nicht gleich sein. Also nehme ich das, was dazwischen liegt. Da waren auch viele am Start, etwa 1000, 1500 Leute. Ja, die ersten 10 bin ich in 40 Minuten durch, ohne zu wissen, was das bedeutet. Natürlich viel zu schnell. Danach folgte eine längere Gehpause. merkte ich, dass meine Oberschenkel aufgescheuert waren, aber ich habe sie mir gar nicht angeguckt, es hat nur gebrannt. Und dann bin ich die letzten paar Kilometer ins Ziel gejoggt und hatte dann eine Zeit von 1 Stunde 45 Minuten. Ja, und die Oberschenkel waren
schnell geblieben, ja.
Waren offen. Und hat ziemlich wehgetan, 2 Tage lang. Mhm. Und ein Jahr später bin ich da wieder hin und habe denselben, also diese Veranstaltung wieder gemacht, diesen Halbmarathon, und lief dann 1,24. Das ist ein Viererschnitt, das war ordentlich, da konnte ich zufrieden sein, da bin ich auch im Nachhinein recht zufrieden mit, ja. Und dann ging es dann irgendwann mal mit Marathon weiter und ja, etliche kürzere Läufe.
Warst du denn so von der finnischen Laufbegeisterung und von den finnischen bekannten Läufern auch angetan oder wusstest du damals darum?
Ja, natürlich. Also das war ja mein Einstieg in die Laufszene, fand in Finnland statt. Ich kannte finnische Topläufer persönlich durch meine Verbindung, die ich da geknüpft habe, auch mit dem finnischen Laufmagazin. Relativ früh hatte ich da gute Beziehungen auch zu Top-Marathonläufern, habe teilweise mit denen trainiert, bevor ich auch nur einen deutschen Topläufer kennengelernt habe. Das fand deutlich später statt, erst so ab 1981. Und das waren dann die Zeiten mit Frankfurt-Marathon, als ich da einstieg und Leute wie Falco Will, Günter Mielke und Michael Spöttl kennengelernt habe, Till Luft.
Du hattest dann ja in Deutschland auch einen beruflichen Einstieg in die Laufszene. Wie waren da deine Schritte?
Zunächst war ich Student. Ich habe ja studiert von 1974 bis 1980 Germanistik, Geschichte und Politikwissenschaften, habe dann Referendariat gemacht und das zweite Staatsexamen und hatte damit einen Berufsabschluss, bin aber nie in diesem Beruf tätig gewesen, weil ich schon in der Zeit des Studiums angefangen habe zu schreiben. Und zwar war der Wegbereiter der langjährige oder immer noch Chefredakteur, Herausgeber, Erfinder des Magazins Spiridon, Manfred Steffen, der mich mit offenen Armen empfangen hat, als ich ihm angeboten habe, einen Beitrag über die finnische Orientierungslauf-Weltmeisterin Liisa Väyälä zu platzieren. Das war eine Studienkollegin meiner damaligen finnischen Freundin. Und die Bilder habe ich mir über dieses finnische Laufmagazin besorgt und Manfred Steffni hat das dann im Spiridon veröffentlicht und da begann dann so ein regelmäßig Beiträge geliefert. Tauchte dann irgendwann mal im Impressum auf als Skandinavien-Korrespondent, aber da hatte ich noch nichts über irgendwelche deutschen Laufgeschichten geschrieben, das folgte dann später.
Das heißt, du kamst tatsächlich über dein Hobby zum Beruf sozusagen?
Absolut, dann, ja. Ich habe mir das angeschaut bei Spielen und dachte, ja, das kann ich auch, also ein paar Sätze hintereinander setzen. Also ich bin kein großer Schriftsteller, aber so Sportreportage und so, das lag mir dann wohl auch und das hat ganz gut geklappt. Und danke an Manfred Steffni, dem bin ich heute noch dankbar. Der hat mir einige Türen geöffnet.
Ja, ziehen wir mal den Kreis ein bisschen enger dann zu der Geschichte von Runner's World. Was waren so die Stationen davor? Wie kam es dann oder welchen beruflichen Werdegang hattest du direkt vor Runner's World?
Ja, also ich hatte, wie gesagt, nach dem Referendariat war ich als Freelancer tätig. Habe da Beiträge auch für FAZ und für Radio gemacht. Ich habe in Paris mal einen Marathon begleitet, den Frauenmarathon von Avon, und dann Norddeutschen Rundfunk Bericht gemacht, für den Südwestfunk Berichte gemacht vom Boston Marathon, von der Cross-Weltmeisterschaft 1985 in Lissabon. Immer wenn ich irgendwo hingefahren bin, habe ich dann vorangerufen und gefragt, braucht ihr was? Sei es jetzt die FAZ, die Süddeutsche oder auch die Radiostation, und habe dann da so meine ersten Erfahrungen gemacht mit Schreiben und Reportagen und so weiter. Mhm. Aber richtig in die Richtung ging es mit dem Frankfurt-Marathon 1981. Der hatte ja da Premiere. Und das ist auch eine Geschichte, wo Manfred Steffen eine Rolle gespielt hat. Und dann die Veranstalter mich da eingeladen für eine Athletenbetreuung und journalistische Tätigkeiten. Und nachdem der erste da sehr erfolgreich war, die erste Auflage des Höchstmarathons in Frankfurt, wurde für den zweiten ein Team gebildet mit dem Marathon-Altstar Günter Mielke. Und wir nannten das dann Mielke-Marathon-Team. Das war also Günter Mielke und ich. Und wir haben die Eliteläufer eingeladen, betreut im Hotel und die ganzen Transfers, Flughafen und so weiter organisiert für diesen Höchstmarathon.
Ja. Das war ja so der Beginn der europäischen großen Stadtmarathons oder der erste große auf europäischem Grund. Damals, davor gab es New York schon, ne?
1976 war New York der erste Stadtmarathon, ja, der dann vom Park in die Stadt ging, 76. Und dann kam Stockholm und London, 1980.
Mhm. Und dann Frankfurt schon.
Dann Frankfurt. Das heißt, die Frankfurter, wie auch die Berliner übrigens, die sind vorher mit ihren Polizeichefs nach Stockholm und nach London, glaube ich, auch. Ich weiß nur, dass Berlin definitiv nach Stockholm ging und dass auch aus Frankfurt eine Delegation in Stockholm war und sich das da angeschaut hat, um denen mal zu zeigen, wie sowas aussieht. Und das hat ihnen natürlich dann auch geholfen bei den Genehmigungen. Mhm. Und so fing das an. Der Frankfurter Marathon war der erste, weil er im Mai war. Der Berlin-Marathon war dann der zweite, was man jetzt, oder wenn man es ganz genau sieht, der war einfach im Herbst fertig. Ja. Es gab auch noch einen in Duisburg übrigens, das muss man fairerweise sagen, der fand auch irgendwann im Frühjahr statt, aber der war wesentlich kleiner.
Thomas, du sagtest eben im Nebensatz, das war ein sehr erfolgreiches Marathonprojekt da mit Günther Mielke und dir. Erfolgreich, was heißt das oder in welchen Zahlen habt ihr das gemessen?
Naja, es ist erfolgreich. Wir hatten jetzt keinen Anteil daran, sage ich mal, oder im Gewissen natürlich schon. Wenn ein gutes Elitefeld da ist und gute Ergebnisse da sind, dann kommen auch Läufer zu einer Veranstaltung. Damals gab es ganz viel Hardcore-Läufer und weniger Jogger. Mhm. Aber es war grundsätzlich, das Feld war irgendwie bereitet und die Läufer warteten nur darauf, dass sowas passiert. Ich bin selbst ja damals nie Stadtmarathons gelaufen zu meiner Laufphase. Sondern der Waldwiesenläufe und so weiter. Und mit diesen Stadtmarathons ging dann schon die Post dann so langsam ab.
Nimm uns mal so ein bisschen mit, dann auch bis zum Jahr 1993, Gründung von Runners World. Du sagtest eben so Hardcore-Läufer und so. Die Szene war schon anders. Wie war die Laufszene damals? Was war anders?
Ja, also es war Hardcore. Das Ziel beim Marathon waren 3 Stunden. Nach 3,5, spätestens 4 Stunden wurde das Ziel abgebaut. Sagt schon alles.
Ja.
Split Shorts? Split Shorts waren angesagt, selbstverständlich.
Sieht man auf den alten Fotos, ja.
Und natürlich dann Baumwoll-T-Shirts oder im Winter dann diese Plastikanzüge von Adidas oder wer auch immer da war. Ich weiß allerdings, dass ich habe ja auch Skilanglauf gemacht. Kann man ja da machen, wenn man in Freiburg lebt, im Schwarzwald. Ende der 70er Jahre, 77, 78, als ich das gemacht habe, da gab es schon Helly Hansen und Otlo. Das heißt, da gab es Funktionsunterwäsche. Und Anfang der 80er Jahre, irgendwann fing es auch mit Polar an, ja, mit den Pulsmessgeräten, wenn ich mich nicht täusche. Also spätestens Ende der 80er waren die da.
Ja, ja, das gab es dann all. Und wie kam dann die Gründungsgeschichte? Woher kam der Impuls? Naja,
zuerst kam ich mal, habe ich dann noch einen Umweg gewählt, der sehr wichtig war.
Ja.
Ich war Freelancer in 1984. Da hat man so von der Hand in den Mund gelebt. Hatte da dann diese Höchstgeschichten. War dann wieder in Amerika bei meiner Freundin. Ich hatte eine Freundin, eine Deutsche, mit der ich Examen gemacht hatte. Die ist nach Amerika, war da als Lehrerin tätig. Dann habe ich die da besucht. Dann war ich 3 Monate in Amerika und so weiter. Dann habe ich mal ein Volontariat begonnen beim Leichtathletikmagazin, einem Fachmagazin, was wöchentlich erschien. Mhm. Das dauerte aber nicht lange. Dann sind die waren nicht bankrott, aber die konnten dann nicht mehr richtig zahlen und ich hatte keine Lust und bin dann da weg. Und landete dann bei der Agentur Marcona, die für den Höchstmarathon von Anfang an gearbeitet hat. Das war eine Agentur in Frankfurt, die mit der Höchst AG, dieser Chemiefirma, geschäftlich verbunden war. Die haben da Media-Einkauf gemacht und auch für Events haben die sich da engagiert, beziehungsweise waren da engagiert für Events. Und die waren natürlich mit im Boot, als der Höchstmarathon dann gegründet wurde, mit diesem Titelsponsor Höchst.
Ja.
Das war eine hochprofessionelle Angelegenheit. Das war ein Millionenetat in D-Mark damals. Das muss man einfach mal sehen. Das war eine ganz andere Nummer als Berlin oder andere Läufe. Da war ein Race-Direktor, der war ein Werbeabteilungsmitarbeiter, der war das ganze Jahr freigestellt zusammen mit seiner Sekretärin. Und die Werksangehörigen, die dann einzelne Bereiche betreuten beim Marathon, die waren auch wochenweise freigestellt oder für bestimmte Dinge freigestellt in den letzten 3 Monaten vor dem Marathon.
War das dann damals schon eine frühe Marketingmaßnahme von der Höchst AG?
Ja, ja, natürlich. Das war etwas, die hatten einen Club, den OSC Höchst. Mhm. Einen eingetragenen Verein, der aber auch mit dieser Firma dahingehend verbunden war, als viele Firmenangehörige diesem Verein angehörten. Der war ein sehr erfolgreicher. Christoph Herle beispielsweise, der war auch mal bei OSC Höchst oder die Stenzel Brothers später. Mhm. Die Höchst AG hat das einige Jahre großzügig unterstützt mit Infrastruktur, auch mit Cash. Die haben auch in ihren internationalen Niederlassungen, von denen es ja etliche gibt, haben die dann ausländische internationale Teilnehmer akquiriert. Einer der Sieger, der kam aus Brasilien, der kam auch über Höchst AG und so weiter. Also das war schon eine große Nummer. Und dann ist da bei Marcona, bei der Agentur, jemand gekündigt worden oder ausgestiegen. Und dann war eine Stelle frei und dann habe ich da mal angerufen und dann hatte ich die Stelle. Weil ich kannte die ja. Hatte mit denen ja die ganze Zeit zusammengearbeitet, weil ich als freier Mitarbeiter in diesem Milke-Marathon-Team sowieso für einen Marathon gearbeitet habe. Und hatte dann eine feste Stelle. Das war meine erste feste Stelle, da war ich super stolz, weil wenn man da so als Freelancer nirgendwo rumeiert, das war, ich habe dann noch als Geschäftsführer beim ASC Darmstadt gejobbt, das heißt auch noch diesen Job angenommen, das wurde mir angeboten und so weiter und so fort. Also das war so eine Wackelphase, Orientierungsphase, und die endete dann als Festanstellung bei dieser Werbeagentur, die für den Höchstmarathon da gearbeitet hat oder engagiert war. Und das ging dann so lange gut bis Höchst 1985, da hatten wir die Deutsche Meisterschaft, sehr erfolgreich, 11.000 Teilnehmer, Teilnahmerekord. Jedes Jahr hatten wir Teilnahmerekord bis dahin. 85 dann die meisten mit 11.000 und super Rennen, Herbert Steffni, deutscher Meister. Und Höchst steigt aus und hat 86 nicht mehr gesponsert. Die haben dann die Eishockeymannschaft in Frankfurt und die Fußballer von der Eintracht gesponsert. Und wir haben versucht, einen Titelsponsor, einen Großsponsor zu finden. Das hat sich leider nicht ergeben. Und damit war die Geschichte mit Höchstmarathon zu Ende. Dann gab es ein Jahr ohne. Und dann ist die Stadt Frankfurt eingestiegen und hat den Marathon wieder aufleben lassen. Mit der Sportdezernentin Silvia Schenk, ehemalige Mittelstrecklerin. Und die Marcona, die Agentur, bei der ich war, war dann voll im Boot. Und ich durfte dann Eliteathleten betreuen. Mielke war raus in dieser Geschichte. Und ich habe das dann 3 Jahre gemacht. Ich bekam aber im Dezember 1987 einen Anruf aus der Schweiz vom Chefredakteur des dortigen Laufmagazins Der Läufer, für die ich in den Monaten oder 2 Jahren vorher auch schon freie Beiträge geliefert hatte. Das war ein schickes Magazin, vierfarbig, gutes Layout. Für damalige Verhältnisse war das eine tolle Sache. Und ich habe sofort zugesagt. Und dann landete ich im Mai 88 in der Schweiz und war dann da in der Redaktion, habe da meine ersten richtigen Redaktionserfahrungen gemacht mit der ganzen Redaktionsroutine, jeden Monat ein Heft, zusammen mit dem Chefredakteur Jörg Wirz. Seine Frau hat Korrektur gelesen und wir waren in einem Verlag angeschlossen. Mhm. Das heißt, die ganze Infrastruktur war schon sehr professionell. Und das ging dann einige Jahre bis 1993, insgesamt genau 5 Jahre. Aber es zeichnete sich schon Anfang der 90er Jahre ab, dass die amerikanische Ausgabe von Runner's World, also die Mutter, das Mutterheft, es gab nur das Mutterheft damals, dass die internationale Ausgaben lancieren wollten, unter der Regie des Herausgebers George Hirsch. Über den kann ich ja nachher noch mal kurz was sagen. George Hirsch.
Gib mir kurz einen Exkurs. Runner's World USA gab es seit den
Runner's World USA Jahren. Wurde 1967 gegründet in Kalifornien von einem Menschen namens Bob Anderson, der lebt noch. Der hat das 1985 an den Verlag Rodale Press in Pennsylvania verkauft. Die haben das Heft weitergeführt unter dem Titel Runner's World, haben aber 1987 ein zweites amerikanisches Magazin auch gekauft, nämlich The Runner. Und The Runner war im Vergleich zu Runner's World ein richtig super gemachtes Hardcore-Magazin, während Runner's World so ein bisschen softy-mäßig daherkam mit so girly Covers und so ein bisschen, Yoga, nee, Yoga nicht, aber Aerobics hieß das ja damals. Mhm. Und solche Dinge. Die Hardcore-Läufer haben sich zunehmend dort nicht zu Hause gefühlt und die anderen, die gab es noch nicht so, diese ganze Riesen.
Das war ja auch schon in der Zeit, wo es die ersten Joggingwellen, wie man das hier so beschrieb, in den USA jedenfalls gab, die dann hier auch rüberschwappten.
Naja, die erste wird ja so in den 70er Jahren bezeichnet. Das war aber noch nicht sehr, sehr viel. In den 80ern ging es dann schon richtig los, auch mit den ganzen Stadtmarathons, die dann auch natürlich auch in den USA dann entstanden sind. Und dieses Magazin The Runner entstand aus einem Eventmagazin für den New York Marathon. Und das hat George Hirsch gegründet. George Hirsch, alter New Yorker, Publisher, Mitglied vom New York Roadrunners Club und einer der Mitbegründer des New York Marathons. Der hat ein flottes Heft da 1977 gemacht für den New York Marathon und daraus entstand dann das Magazin The Runner. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist das amerikanische Runner's World und es ging das Gerücht, dass Runner's World oder man hörte, dass Runner's World internationale Ausgaben lancieren wollte und Deutschland war auch auf der Karte. Ich war sehr gut vernetzt in USA durch meine vielen USA-Aufenthalte seit der 80er Jahre, also meine erste 70er Jahre war meine Finnland-Phase. Die 80er Jahre waren dann die USA-Phase. Ich war 80 zum ersten Mal drüben und bin danach, war fast jedes Jahr dann zu irgendwelchen Anlässen dort und hatte dann auch sehr viele Verbindungen dort aufgenommen mit Läufern, also mit Top-Läufern, mit Managern, das heißt, Trainern.
Du kanntest wen, der jemand kannte und so weiter.
Ja, viele. Also ich meine, die kannten mich auch und ich hatte mit denen auch Verbindung. Damals gab es keinen Social Media, damals gab es Telefonieren war schweineteuer. Und Telefax kam erst Ende der 80er Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe bei Marcona noch mit Telex gearbeitet, mit diesen Streifen. Da kam ich auch nicht so ganz mit zurecht, aber ich brauchte es dann auch nicht mehr lange, weil ich hatte da, man hat dann Briefe geschrieben und dann kam das Fax. Und das Fax war natürlich schon der Knaller. Wir hatten mal einen Kunden, Le Coq Sportif, den hatte ich akquiriert. Das ist eine französische Sportartikelfirma, die von Adidas übernommen wurde damals. Und der Chef Wolfgang Schweim hat mir dann den Auftrag zugeschustert und wir haben dann die Anzeigen ins Deutsche übersetzt. Das hat die französische Frau unseres Grafikers gemacht und wir haben dann die fertigen Entwürfe haben wir dann per Fax geschickt. Das war teilweise eine Katastrophe, weil diese Kontraste da nicht funktionierten. Das war also sehr, sehr mühsam, weiß ich noch gut. Aber ich habe also die ganze Entwicklung der Kommunikationsmittel leibhaftig im Job mitbekommen. Finde ich ganz interessant.
Quasi vom Klebedruck, Klebelayout.
Absolut, ja, natürlich. Ja. Und ich kann auch erzählen von meinen Erfahrungen mit den ersten Laptops und Übertragungen. Wo man dann so ein Riesenteil hatte, das hatte mindestens 10 Kilo. Dann sind wir da zum Sportfest nach Bern ins Stadion gefahren, der Jürg Wirz und ich, haben uns da hingesetzt und haben dann während des Abendsportfestes schon angefangen, die ersten Läufe waren schon durch, angefangen, die Berichte zu schreiben. Der letzte Lauf war durch, Sebastian Coe war im Ziel, noch einen O-Ton geholt und dann diese Dinger fertig geschrieben. Und dann hat man einen Telefonhörer in so eine Vorrichtung reingeklemmt, wählte eine Nummer und hörte dann diese Pieps- und Quietschtöne und die Texte wurden HTML verschlüsselt. Das war lustig. Ich habe das nie gelernt, aber man so schwierig ist es dann auch nicht. Und wenn man weiß, wie, und dann musst du hier einen Pfeil und da und sonst wie, das bedeutet dann Halbfett und das bedeutet Absatz und das bedeutet jenes. Und wenn es nicht richtig ist, dann sieht es nicht gut aus. Aber lustig war das schon.
Ich fand
das
heute ganz zu besichtigen im Technikmuseum.
Richtig, war ich kürzlich mit meinen Jungs hier in Berlin und da haben wir die Dinger gesehen und da habe ich das denen erzählt.
Und wann kam dann das Fax, der Anruf oder der persönliche Kontakt aus den USA? War es George Hirsch, der dann auf mich zukam?
Der kam erst ein bisschen später. Der hatte einen Headhunter namens John Cabell. Das war sein Anzeigenmanager bei diesem ersten New York Marathon Programmheft. Da haben die noch Whisky in der Erwerbung gehabt. Ich habe das Heft oben, das ist völlig irre. Gehört auch ins Museum. Habe ich Horst Milde versprochen fürs Sportmuseum in Berlin. Jedenfalls, John Cabell sollte sich jetzt die Leute suchen für die Ausgaben in Deutschland, West. England und Südafrika. Das waren die ersten drei, die an der Reihe waren. Und dann hat der sich da ans Telefon, das ist ein ehemaliger Läufer, 10.000 Meter Läufer, ganz gut, ein 29-Minuten-Läufer, ein absoluter Freak, aber halt auch ein richtiger Marketing-Fuzzi. Ich habe heute noch Kontakt zu dem. Der hat sich dann orientiert und hat alle möglichen Leute gefragt, in USA und in Europa.
Mhm. Wie haben die denn damals so Market Research gemacht? Oder wie kamen die Deutschland auf Deutschland, England, Südafrika? Waren das...
Na, ich denke, es
waren also, offenbar
ich denke,
versprechende Märkte, ne?
Na, also ich meine, England, Großbritannien durch die Sprache.
Ja.
Deutschland, großer Markt in Europa und Südafrika, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, da gab es irgendwelche Bekanntschaften oder sonst was. Keine Ahnung. Jetzt eher nicht mit irgendwelchen Research-Geschichten vor. Dann machen wir es einfach mal. So haben wir das dann gemacht. George war die treibende Kraft und Cabell hat sich überall umgehört. Der hat in Amerika rumtelefoniert und hat alle möglichen Leute da angerufen und dann gefragt, ob sie jemanden kennen in Deutschland, der mit Redaktionen sowas zu tun haben. Dann kamen von so und so vielen Leuten mein Name aufs Tablett. Und ich kannte richtig gute Leute da drüben. Ja. Ich kannte Publisher von anderen Heften. Ich kannte den Don Cardon, den Olympia-Vierten 1976, guter Freund. Ganz lieber Kerl, der war bei uns am Höchstmarathon beim ersten auch am Start und so weiter. Und dann hat er in Europa auch noch ein bisschen rumgefragt, bei Markus Riffel beispielsweise, dem Schweizer Silbermedaillengewinner, 5000 Meter und Geschäftsmann. Und ja, die kannten mich auch alle. Und dann gab es das erste Zusammentreffen, oder da wurde ich dann von dem mal angerufen. Und dann haben wir uns in London getroffen, 1981 zum Weltcup-Marathon im April. Im Rahmen des London-Marathons wurde der Weltcup ausgetragen, war übrigens Herr Grüning auch am Start. Und da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Das heißt, von da an wusste ich, da ist was in der Kiste. Das war 91. So, und dann wollten
81,
die, nee, 91.
Runners World. 91, ja.
Und dann ging es darum, dass eine Testausgabe, dann ging es erstmal darum, einen Verlagspartner zu finden in Deutschland oder in Europa. Und das war gar nicht so einfach. Gleichzeitig, das muss man wissen, wurde die Zeitschrift Men's Health, die es ja in den USA auch schon gab, die sollte auch in verschiedenen Ländern entstehen. Und Deutschland war auch eines der ersten Länder.
Ja.
Und da hat man dann Verlagspartner gesucht, auch für Men's Health und Runner's World idealerweise. Ich war da bei so einem ganz obskuren Verlag in der Nähe von Wiesbaden. Da hat er mich mal hingeschickt und sagt, geh da mal hin, stell dich mal vor. Könnte sein, dass die wollen, die haben da so einen Test, eine Testausgabe von Men's Health gemacht und geh da mal hin. Das war so ein Mini-Verlag. Das ist dann da auch nicht dazu gekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie es mit Men's Health dann exakt weiterging. Wahrscheinlich landeten die direkt dann bei Motorpresse. Aber bei Runner's World war es so, dass man zuerst mit Springer in Verbindung trat. Mit dem Springer Verlag in Hamburg. Und die waren bereit, eine Testausgabe zu machen. Im Sommer 1992 nach den Olympischen Spielen. Die waren da in Barcelona. Dann fragte er mich, wie sieht's aus? Kannst du dir vorstellen? Sag ich, nee. Ich bin ja fest angestellt da in der Schweiz bei dem Heft. Die Testausgabe kann ich nicht machen. Ich kann das nicht nebenher machen. Soll ich das am Pseudonym machen? Das bringt nichts. Dann habe ich gedacht, ja, ich will da, ich bin natürlich interessiert, dass das Ding vorankommt. Und habe ihnen Leute genannt, die das machen könnten. Da gab es aber nicht viele. Und dann habe ich Wilfried Raths genannt, ein alter Kumpel aus Darmstadt, den ich vom ASC Darmstadt her kenne, der heute noch
viel
unterwegs schreibt, ist und schreibt und so weiter. Und dann hat Wilfried diese Testausgabe gemacht, zusammen mit Springer. Und da war Uta Pippich auf dem Cover. Diese Testausgabe hat aber wohl nicht so doll anzeigentechnisch funktioniert, wie sich Springer das vorgestellt hat. Und damit ist Springer da rausgegangen. Das heißt, das Ding war wieder offen. Dann hat in seiner Not George Hirsch bei einem Verlegertreffen, internationalen Verlegertreffen in der Karibik, da finden diese Verlegertreffen immer statt, weil es ja so schön ist, oder Mexiko. Und dann hat er den Chef des Ringier Verlages, Michael Ringier, getroffen, der auch leidenschaftlicher Läufer war, auch schon New York Marathon gemacht hat, den kannte er. Und dann hat er den bei einem morgendlichen Lauf überredet, die deutsche Ausgabe von Runner's World doch zu übernehmen. Und Ringier, das muss man wissen, großer Verlag in der Schweiz, die hatten eine Dependance in Deutschland und die war in München angesiedelt. Und da hatten sie ein paar Hefte, ein Fotoheft, ein Reisemagazin Geo und Natur. Und Natur war natürlich eine Nummer. Natur war ein Magazin, was Horst Stern gegründet hat in den 70er Jahren, einer der Urväter der Umweltbewegung. Und Natur war so ein richtiges Ökomagazin. Das hatte schon einen Namen und ein Standing, aber so dolle lief das auch nicht mehr. Aber das hat der Ringier Verlag in München auch mit rausgebracht. Und dann haben sie uns da gnädigerweise mit aufgenommen. Zusammen mit, weil sie das so toll fanden, Mountainbike, dem amerikanischen Heft, auch von Rodale Verlag. Ah, ja. Und damit von Mountainbike. Mhm. Eigentlich haben sie es deshalb gemacht, weil Mountainbike so viel versprochen hat für sie. Das heißt, eine Technik. Mhm. Technik-Zeitschrift und Motor. Ringier hatte da ein Fotomagazin, wie gesagt, und ein Reisemagazin, und die versprachen sich halt anzeigentechnisch sehr viel von diesem Mountainbike-Heft, und mit Laufen konnten die eigentlich gar nichts anfangen. Sie haben uns aber gnädigerweise genommen, und so fing das Ganze dann an. Ich habe noch lange rumgepokert und gewartet, ich brauche eine schriftliche Bestätigung, dass ich den Job habe, weil das, was ich in der Schweiz hatte, das wollte ich nicht einfach so loslassen. Dann bekam ich die Bestätigung, dass ich dort anfangen kann, und habe dann gekündigt. Mhm. Und war 3 Monate später in München, und dann haben wir da zusammen in einem Mini-Mini-Team dieses erste Heft gemacht. Das war eine Doppelausgabe, Oktober, November 1993, mit einer Grafikerin, Nanni During, mit einer Assistentin, das war die Daniela Bethke, und ich. Und mit freien Mitarbeitern, klar, und haben wir dann dieses Heft da hingebaut.
Und wie waren die Vorgaben damals? Haben die Amerikaner dann haben gesagt, so hier, guck mal, das ist das amerikanische Heft, übersetzt das mal, mach das so und so? Oder hattest du dann redaktionelle Freiheit,
Gestaltungsspielraum? Ich hatte schon absoluten Spielraum, hatte natürlich dann schon vor, vieles aus dem amerikanischen Heft zu nehmen, was Fitness und Ernährung und so angeht. Mhm. Dann mit Reportagen aus Deutschland, Schweiz, Österreich, klar. Und wir waren noch nicht so wahnsinnig dick, weiß ich, 84 Seiten.
Ja, immerhin.
Ziemlich dünn. Mhm. Aber es war natürlich schon eine heiße Kiste mit langen Nächten und so weiter. Irgendwann kam es aus und wurde dann Ende September, war dann fertig, und wir haben es dann beim Berlin-Marathon auf der Marathonmesse vorgestellt mit dem Stand. Mhm. Und ich war...
Ziemlich aufregend, oder?
Ich muss sagen, ich war überhaupt nicht sicher, ob das was wird. Aber ich habe mir gesagt, so eine Chance kriegst du nie mehr im Leben. Wenn man dich fragt, du kannst jetzt Chefredakteur eines neuen Heftes werden, das Ding heißt Runner's World, und ich kannte natürlich Runner's World. Ja. Ich kannte auch den Chefredakteur von Runner's World dort. Ja. Also ich kannte da auch ein paar Leute schon damals, schon in den 80er Jahren. Und dachte, also das musst du auf jeden Fall mal anschieben, das musst du machen.
Thomas, du kanntest auch natürlich sehr gut den den deutschsprachigen Laufzeitschriftenmarkt. Du hast selbst beim Läufer gearbeitet, ja. Spiridon hast du genannt, Kondition gab es damals auch.
Ja, gab es auch, ja. Das sind natürlich alles Hefte gewesen. Und ich war jetzt 5 Jahre beim Läufer, und ich war mir im Klaren darüber, dass wenn ich mich richtig reinhänge, kann ich so ein Ding auch alleine machen. Mhm. Ich krieg das hin, es ist eine Schweinearbeit, aber das geht. Mhm. Aber das kann man natürlich nicht 12-mal im Jahr machen und so weiter. Aber es war ein Anfang, wir haben dann ein paar Anzeigen. Wir hatten auch einen Anzeigenleiter, das darf man nicht vergessen. Daniel Gottschall, ein ehemaliger 3000 Meter Hindernisläufer, der uns nach einem halben Jahr wieder verlassen hat und dann zu Adidas gegangen ist. Aber immerhin, Daniel gehörte zum Team, und das war das Startteam. Und wir waren dann alle zusammen auf der Messe und haben dann die Hefte vorgestellt. Und die Leute waren natürlich, das waren Hardcore-Leute, die haben dann dieses vierfarbige Heft gesehen. Spiridon waren, ich weiß nicht, ob Spiridon schon vierfarbig war, vielleicht auf dem Titel, aber drinnen nicht. Mhm. Und war natürlich vom Layout her jetzt auch nicht gerade ganz weit vorne. Und da waren wir schon deutlich besser. Aber die Läufer, die sind skeptisch und die sind auch knauserig. Und das ist alles nicht so einfach. Ich hatte noch die Befürchtung, dass der englische Titel Runner's World auch ein Problem darstellt. Aber dann dachte ich, ja, es gibt ja auch McDonald's und solche Sachen. An das haben die Leute sich auch gewöhnt. Ja. Und als dann wenige Jahre später, ich glaube, ein Jahr später oder im selben Jahr, kam ja auch Men's Health raus. Und ich meine, ein Titel wie Men's Health mit einem Genitiv, Apostroph, S, und dann diese Aussprache Health, das ist ja auch nicht so gerade das, was zum Deutschen jetzt anspringt. Geht
nicht so über die Zunge, nee.
Mhm. So, also dann dachte ich, wenn das funktioniert, wird auch Runner's World funktionieren. Gut, aber die ersten Hefte waren ja auch jetzt mit Sicherheit kein geschäftlicher Erfolg. Man hat da das Mindestmögliche gemacht, um die Hefte dann an Kiosk zu bringen und an die Abonnenten. Und das hat natürlich lange gedauert, bis die Abonnenten dann da waren. Und wir sind dann auch,
ja. Aber du hast mir auch mal erzählt, es war von der ersten Ausgabe an ein wirtschaftlicher Erfolg, ne? Also ihr habt, oder habt ihr miese gemacht am Anfang?
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir ein wirtschaftlicher Erfolg von Anfang an waren. Aber es dauerte nicht lange. Ich würde mal sagen, dass auch schon 1994, dass da schon, dass das schon ganz ordentlich war. Wir haben ja einen irrsinnig geringen Personalaufwand gehabt. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Das mit heute verglichen sowieso nicht, aber auch mit anderen Heften. Und wenn dann die Anzeigen einigermaßen laufen, dann kompensiert das das natürlich. Und wenn dann noch ein paar Abonnenten dazukommen, dann kann daraus was werden. Und wir waren aber immer irgendwie das fünfte Rad am Wagen in diesem Ringier-Verlag. Und der Verlagschef in der Schweiz, der hat natürlich ganz andere Sachen zu tun, aber der war auch ganz interessiert. Ich habe den auch mal besucht in seiner Ferienwohnung im Engadin und wollte, glaube ich, sogar eine Kolumne schreiben. Das war aber kurz bevor das Heft dann zum Verkauf stand. Das war der erste kleine Schock, den wir zu überstehen hatten. Das war natürlich, da war auch schon Martin Gröning mit im Boot. Das war bei den Weltmeisterschaften in Göteborg 1995, als uns das bekannt gemacht wurde, so auf der Pressetribüne von dem Chefredakteur der amerikanischen Runner's World, der meinte, wie geht's dir? Da sage ich, ja, heute geht's mir gut. Und dann meinte er, ja, also ich weiß nicht, aber wenn du jetzt das hörst, was ich dir jetzt sage, dann geht's dir vielleicht nicht mehr so gut. Euer Heft steht zum Verkauf, Halleluja. Und ja, das war ein kleiner Schock. Unsere Anzeigenabteilung war auch dabei. Die wussten das schon und haben sich dann ja entsprechend auch etwas schräg verhalten. Aber George Hirsch hat dann alles daran gesetzt, dass wir von der Motorpresse übernommen wurden, die ja dann schon Men's Health lanciert hatten.
Richtig, ja.
1993. Das war sehr erfolgreich, und das lief schon sehr gut. Und dann hat Hirsch dem Verlagsleiter der Motorpresse in Stuttgart gesagt, nimm doch hier unser Runner's World wenigstens vertriebsmäßig noch mit. Dann haben die uns aber korrekt übernommen, gänzlich. Und damit waren wir Motorpresse und sind dann innerhalb Münchens sind wir umgezogen zu einem anderen Standort in Solln. Ja, und dann gehörten wir zur Motorpresse, die ja in Stuttgart sitzen. Und das ließ sich erstmal ganz nett an. Wir bekamen aber dann einen etwas eigenartigen Verlag. Und die haben übrigens auch Mountainbike übernommen, weil die waren ganz scharf auf Mountainbike, weil Motorpresse ist ein reiner Technikverlag. Da spielt nur Technik eine Rolle. Die konnten sich eigentlich auch nicht vorstellen, wie man mit Laufen irgendwelche Geschäfte machen kann. Ja, und deshalb waren wir auch da eher das fünfte Rad am Wagen. Martin Gröning und ich haben uns einmal auf den Weg gemacht.
Da muss ich kurz mal eingreifen, weil du eben Martins Namen auch schon nanntest. Martin war dann der Erste, den du auch ins Boot geholt hattest.
Ja.
Und du bist da auf Martin zugegangen, der damals ja selbst, also Nationalmannschaft gelaufen ist, für Deutschland gelaufen ist, im Kader war und einer der Spitzenläufer war und zum Glück eben auch dieses journalistische Interesse beziehungsweise schon eine Ausbildung gemacht hat.
Ja, eine Ausbildung nicht, aber Martin Gröning hatte Germanistik und Geschichte studiert, wenn ich mich recht erinnere, und sein Studium gerade beendet. Ich kannte ihn vom Namen, beziehungsweise wir sind uns auch schon begegnet im Zuge meiner Tätigkeit für den Frankfurter Stadtmarathon. Dann 1987 war ich ja für die Eliteläufer zuständig und einer dieser Eliteläufer war Martin Gröning. Und Martin Gröning lief bei diesem Lauf auch lange sehr gut vorne mit, hatte sogar, glaube ich, geführt, wurde aber dann von einem Holländer abgesägt.
Ja, ich glaube, das war der Lauf, wo er bis Kilometer 41 in Führung lag.
Ne? Ja, und ich war im Führungsfahrzeug war dann Zeuge dieses Dramas. Und er war Zweiter und dann konnte ich ihm aber immer noch irgendwelche Prämien ausbezahlen. Daher kannte ich ihn jetzt nicht nur vom Namen her, sondern auch persönlich. Aber wir hatten da jetzt keine kleinen Abendessen zusammen. Und dann, ich hatte das Heft 1993 im September lanciert Und wir waren in Berlin und ich hatte vom ersten Tag an, wusste ich, brauche jetzt einen neuen Redakteur. Das war mir auch genehmigt worden vom Verlag. Und habe mir da so ein paar Leute, es gibt ja nicht furchtbar viele, wo man sagen kann, die sind im laufenden Firmen. Und hatte da so den einen oder anderen. Habe dann auch einen angefragt. Und wenn der ja gesagt hätte, hätte der das gekriegt, hätte ich den genommen. Hat er aber nicht. Und ohne jetzt Namen zu nennen, ging es dann so, dass im Oktober aber sich Matthias Kohls meldete. Der langjährige, damals schon im Amt befindliche ASICS-Promo-Manager, der heute Bundestrainer ist seit kurzem, der mich anrief. Ich kannte Matthias jetzt nicht besonders, wenn überhaupt. Und meinte, er hätte da den Martin Grüning, den ich ja wohl kenne, der würde sich ja wohl interessieren, dass er für uns mal was schreibt oder so. Ich habe gesagt, klar, sofort, mach was. Und dann kam in der nächsten Ausgabe, in der Dezember, Januar, wir hatten also Doppelausgaben, da kam ein Beitrag von Martin Grüning über Claudia Loka, wenn ich mich recht erinnere, eine Läuferin aus Nordrhein-Westfalen. Und das war der erste Beitrag, den er im Heft hatte. Und als der dann da ankam, der Beitrag, und ich das Heft dann rauskam, habe ich mich mit Martin Grüning sofort in Verbindung gesetzt und habe gesagt, pass mal auf, du hast jetzt hier einen Beitrag geliefert, kannst du dir vielleicht vorstellen, so richtig und so weiter. Und dann haben wir uns getroffen an einer Bergstraße, wo ich damals wohnte. Haben wir uns morgens getroffen und haben den ganzen Tag miteinander verbracht, haben einen Abend miteinander verbracht. Er hat dann da übernachtet und ist dann wieder nach Hause gefahren. Und das Ergebnis war, wir machen das. Er hatte damals seine Freundin noch dort in Köln. Wir hatten beide wohl ihr Studium beendet. Und hieß dann, ja, du musst dann natürlich nach München kommen und so weiter. Das hat dann auch alles geklappt. Und Anfang 94 war Martin Grüning Member of the Team. Ja, zum Glück. Ne?
Thomas, komm, lass mich noch mal einmal eine Frage zurückstellen zum Konzept damals, zu der Idee. Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, so die Spitzensportler spielten eine große Rolle, die ambitionierten Sportler. Beim Marathon war der Zielschluss spätestens nach 4 Stunden, wenn nicht, und nach 3:30. Und das Hauptfeld war eigentlich unter 3 Stunden im Ziel. Das war also eine ganz andere Szene. Wie war damals so deine Idee dafür, wie du Runner's World gestalten wolltest? Was wolltest du anders machen oder was hattest du für so Ideen im Kopf, für Konzepte?
Naja, also das war ja eigentlich nicht so schwierig. Erstens mal hatte ich aus der Schweiz schon die Erfahrung mitgebracht, dass man hier nicht nur Spitzensport verkauft, sondern dass man auch was für die normalen Läufer macht, dass man Produkttests und so weiter. Das haben wir in der Schweiz ja auch gemacht. Wir haben auch Skilanglauf gemacht, wir haben Triathlon gemacht in dem Heft. Wir haben auch Skier vorgestellt und so weiter. Schuhe sowieso. Und also das war nicht nur Spitzensport. Ja, Spiridon war schon stark Hardcore-Spitzensport und dann so medizinische Themen und so weiter. Ich musste mich nur ans amerikanische Heft halten und die Art und Weise, wie die Sachen verkauft haben. Das war schon richtig. Das war auch nicht nur Spitzensport. Das hat sich natürlich dann später nochmal deutlich verändert. Auch als ich dann schon weg war, ist das nochmal viel breiter geworden, weil auch die Szene sich komplett verändert hat dahingehend. Ja, man muss sich mal vorstellen, wie viele Läufer, es gibt ja die Statistiken, in den 80er Jahren, wie viele Läufer kamen unter 3 Stunden ins Ziel. Da waren die deutschen Marathons Berlin und Frankfurt und dann später Hamburg. Die waren deutlich mit deutlich mehr Läufern unterwegs unter 3 Stunden als die Amerikaner. Viel mehr. Im heutigen Vergleich, im Vergleich zu heute, ist galaktisch. Ja, wir hatten, glaube ich, weiß nicht, 1500 Leute von 10.000 waren 1500 oder 1700, 1800.
Ich kann mich an eine Statistik mal erinnern, die wir mal erhoben hatten. Da waren bei den Anfängen des Hamburg-Marathons, auch dann in den 80er Jahren.
86 war der erste.
86, da waren bis zu 24% unter 3 Stunden. Ja, heute sind es 2,4%, wenn überhaupt. Ne? Genau, also das zeigt so, wie die Felder damals ganz anders aufgestellt waren. Ne?
Komplett. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Und ja, es hat sich natürlich dann verändert, peu à peu mit den Jahren. Und dann hat sich alles nochmal verändert, als dann die Amerikaner unter der Ägide von George Hirsch durchgesetzt haben, dass wir mit unserem Heft den Hamburgern zugeordnet werden, das heißt den Men's Health-Leuten.
Ja.
Wobei ich sagen muss, dass in der Stuttgarter Zeit, im letzten Jahr in Stuttgart, hatten wir als Verlagsleiter für unser Heft zugeteilt bekommen den Juniorchef des Verlagsgründers der Motorpresse, Peach. Der alte Peach, der hatte gerade seinen 95. Geburtstag gefeiert. Und sein Sohn war unser Verlagsleiter, der hatte auch ein Heft unter sich, das war Motorrad, auch ein Heft mit 200.000 Auflage. Die Großauflage war natürlich Automotor Sport mit 600.000, glaube ich, oder ich weiß nicht wie viele, also ziemlich viele jedenfalls, eines der größten Autohefte überhaupt. Ja, und dieser Verlagsleiter Peach Junior, der hat festgestellt, dass wir anzeigentechnisch sehr ordentlich dastehen, auch besser wie Mountainbike beispielsweise, und dass wir sehr gesund sind. Das war auch schon mal eine nette Nachricht, die wir dann da irgendwann mal bekommen haben, sind dann aber, wie gesagt, doch in Hamburg gelandet, weil man uns da eher zu Hause sah, weil da dieses Joint Venture von Motorpresse und Rodale dann in einem Paket war. Und so sind wir dann nach Hamburg gekommen.
Mhm.
Und ja, und seither, solange wie ich dabei bin oder war, in Hamburg geblieben.
Es war damals ja in den 1990er Jahren, ging es ja dann aufwärts in der Laufszene, dann wahrscheinlich mit dem Peak, mit den Highlights, so Anfang der 2000er Jahre. Und da war für dich, für Martin Grüning auch, der jetzt Chefredakteur ist, damals war für euch der Spitzensport natürlich auch im Fokus, auch durch Martins persönliche Geschichte. Und es waren auch damals viele Spitzensportler auf dem Cover nach wie vor, ne?
Ja, wir haben mit Spitzensportlern haben wir angefangen. Das haben wir den Amerikanern nachgemacht. Das haben sie uns auch gesagt. Das sollt ihr machen. Mhm. Zwei Sachen, die uns da vorgegeben waren im Sinne von, das solltet ihr mal machen. Und der Ansprechpartner war immer John Cabell noch, ja, dieser Headhunter.
Mhm. Ja.
Und also eines war Cover. Spitzensportler, in diesem Fall natürlich jetzt Deutsche. Mhm. Da haben wir dann, an der Algarve haben wir dann mit 3-4 Leuten was gemacht. Ich war in Flagstaff. Beim Höhentrainingslager von Stefane Franke, Dieter Baumann, wie sie alle hießen. Und haben dann da, bin dann mit einem amerikanischen Fotograf hin und haben da Fotos gemacht, die wir dann auch auf den Titel genommen haben. Das war das eine. Das andere, was uns anempfohlen wurde, ist, dass wir Promi-Geschichten groß bringen sollten. Dass irgendwelche Promis, die laufen. Und das war nicht so einfach damals. Also ich weiß noch, was haben wir da
rumgeeiert. Da gab es nicht so viele, ne?
Nein, das, heute rennt jeder, ist ja, ja klar.
Ja.
Ist das auch gar nichts Besonderes mehr. Aber ich bin noch besonders stolz, muss ich sagen, auf ein Interview und eine Geschichte mit einem Prominenten, der läuft. Das war der Chef, der damalige Chef der Lufthansa. Der hieß Weber.
Ja.
Und den hat uns der Nike-Promo Mensch, Stefan Pichler, ehemaliger Läufer, den kannte ich ja auch schon lange, hat er uns vermittelt. Der war damals der war ja bei der Lufthansa dann. Der war für die Lufthansa in Paris tätig. Der war später ja mal Geschäftsführer von Air Berlin. Und Stefan hat das klar gemacht. Und dann habe ich den Weber getroffen da in Seeheim, in der Lufthansa Erholungsbasis oder Schulungscenter. Oben im Odenwald, und dann sind wir da eine Runde gelaufen und ich habe dann nachher Geschichte gemacht. Fotos haben wir auch bekommen von denen. Das war eine schöne Sache.
Mhm.
Und so haben wir dann uns jeden Monat irgendeinen irgendwo.
Anderer prominenter Name damals aus der Zeit war Joschka Fischer.
Ja,
richtig. Wie war denn die Geschichte
damals? Ja, aber mit Joschka Fischer haben wir nicht diese Art von Promi-Geschichte gemacht, sondern der ist ja irgendwie dann zum Laufen gekommen, hat da Tausende von Pfunden abtrainiert und dann an Hamburg- und Berlin-Marathons teilgenommen. Und wir dachten natürlich, mit dem musst du jetzt was machen. Überall reden sie über den Fischer und der läuft und so weiter. Und dann kam es dazu, dass wir jemanden fanden, der mit dem durch den Grunewald gejoggt ist. Eine Frau, eine Mitarbeiterin, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf die gekommen sind. Und eine Fotoagentur, die den in Washington bei irgendeinem Besuch, den er da gemacht hat, da fotografiert hat, wie er da in der Mall joggt.
Mhm.
Das war dann auch auf dem Titel. Aber das war kein Knaller-Titel im Sinne von, da verkaufen wir ganz, ganz viele davon, keineswegs. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, war das jetzt kein Rausreißer. Ne?
Mhm.
Der Peak der verkauften Auflage war Anfang 2000. Das sind die, das zweite Quartal, nee, 2002. Ja, das zweite, so ein, zweite
hast
Quartal.
Hast eben mal so ein paar Zeitschriften hier rausgesucht aus der Zeit. Tatsächlich, grafisch hebt sich's natürlich extrem ab von dem, was man heute so sieht, ja, auf den Zeitschriftencovers, aber natürlich auch schon bunt, aber eben auch nicht nur Profiläufer drauf, sondern schon mit Models dann damals.
Absolut, gearbeitet. Nee, das waren ja teilweise amerikanische Vorgaben, beziehungsweise amerikanische Titel, mhm. Models, mhm. aber auch deutsche. Mhm. Deutsch. Mhm. USA sieht man natürlich auch.
Du, was war der Unterschied damals so für dich in der Bildsprache, USA und Deutsch? Also warum wolltest du deutsche Produktionen haben?
Naja, wir wollten erstens mal, hatten wir Fotografen, die auch ganz ordentliche Models hatten. Also das ist jetzt nicht das allerbeste Beispiel, sie. Aber die Amis hatten halt ziemlich professionelle, geleckte Bilder.
Ja. Also es war einfach schon eine andere Optik, ne, in Amerika.
Ja, schon auch. Mhm. Die durften, wir mussten ja nichts bezahlen dafür. Mhm.
Ja.
Und das war dann schon. Wir haben aber, wie gesagt, wenn man die ganzen Ausgaben durchschaut, wirst du schon sehen, es sind ganz schön viele, die wir auch selber gemacht haben mit unseren Fotografen. Mhm.
Das war die Geschichte mit den Covern. Auch tatsächlich hier sieht man mit viel Hobby, ambitionierten Hobbyläuferinnen, Hobbyläufern, Männer, Frauen. Wahrscheinlich damals aber auch mehr Frauen noch auf dem Cover als Männer, ne? Also das war der Schnitt damals noch anders. Aber dann hast du es sehr früh verstanden, so das Hobbyläufer-Thema auch durch Kolumnisten ins Heft reinzuholen. Ja. Und da gab es eine lange Reihe. Erzähl mal von ein paar Namen, die da reinkamen. Einer, der ganz früh dabei war, war der, den du schon genannt hattest, Dieter Baumann.
Richtig. Und das kam über ASICS. Der kam von Anfang an. Das heißt, da waren wir hatten einen guten Draht zu ASICS. Die haben auch Anzeigen geschaltet, natürlich gleich in den ersten Heften. Und haben sich da auch sehr bemüht. Mehr als andere, das muss man schon mal sagen. Das war schon die Hardcore-Laufen-Marke damals und das, davon haben wir auch profitiert. Die haben uns sofort einen Draht zu Dieter Baumann hergestellt. Ich glaube, gleich im zweiten Heft schon gibt es irgendeine Baumann-Geschichte. Und 1994 ging es, glaube ich, los mit der Kolumne. Dann hat er uns da, ich muss genau nachgucken, ob es wirklich 94 war, aber der hat dann jeden Monat seine Kolumne abgeliefert, ne? Und war natürlich schon der Star. Der war Olympiasieger 1992, war Olympia 1988, war eine präsente Figur und so weiter. Wir haben alles mit ihm durchgemacht und dann hatten wir auch diese Dopinggeschichte mit ihm. Also haben wir auch nicht fallen lassen.
Du hast Dieter Baumann damals die Treue gehalten, ne?
Ich habe Akten über den ganzen Fall.
Ja.
Es dauert allerdings mindestens eine Stunde, das alles zu erklären. Es ist mittlerweile auch, er ist ja reingewaschen inzwischen, das kann man wohl sagen.
Ja.
Denn wenn Hajo Seppelt, der größte Dopingjäger, den wir haben, ich sage das nicht despektierlich, ich kenne Hajo Seppelt auch schon sehr lange, wenn Hajo Seppelt inzwischen feststellt, dass die Geschichte mit Baumann und der Fall Baumann durchaus anders gelagert ist oder sein könnte zumindest, wie es viele glauben oder glaubten. Das war eine ganz wilde Geschichte. Da ist ein Film drüber gemacht worden, übrigens sehr spannender Film. Ja. Da ist schon einiges an an Insiderwissen nötig, um das zu verstehen. Ansonsten dieses ganze, die Zahnpasta Baumann und die Zahnpasta-Geschichte, das kann man ja nicht mehr hören. Mhm. Und das ist ja auch dann kein Grund, jetzt da nochmal von vorne anzufangen. Aber wie gesagt, wir haben da alles mitgemacht. Er hat sich auch super rehabilitiert sportlich dann bei den Europameisterschaften in München, wo er dann, glaube ich, nochmal Zweiter wurde, über 10.000. Und mittlerweile ist er so weit weg von dem Thema. Wir sind immer noch in guter Verbindung, schreiben uns ab und zu. Er hat ja auch noch einen guten Draht zu Martin, sehr eng. Und ich weiß nicht, hat er noch eine Kolumne?
Ja, natürlich.
Ja, also. Also Dieter war der Erste, der da mit einer Kolumne anfing. Ich weiß nicht, wann wir mit Werner Sonntag was gemacht haben oder angefangen haben.
Ein Wort noch zu Dieter sagen, weil es ja tatsächlich, ich meine, Spitzensportler, klar, Olympiasieger, einer der besten europäischen Langstreckler auf der Bahn. Und dann natürlich aber auch eben dieses journalistische Interesse und diese läuferische Neugier, sich eben auch Themen zu widmen, die nicht so alltäglich sind. Da gibt es ganz wenige weltweit, die das so gemacht haben. Also der ist ja jetzt nicht nur wirklich als Läufer, als Topläufer, Eliteläufer, sondern auch, er hat ja eine Auffassungsgabe für die allgemeinen läuferischen Themen. Ja,
absolut, der hat super Kolumnen geliefert. Wir haben die dann auch immer ein bisschen schön redigiert, aber auch immer mit einverstanden. Aber rein thematisch vom Themenkern her waren die schon teilweise richtig gut. Eine werde ich nie vergessen. Das war die Kolumne über die Quittengelee.
Erzähl mal.
Ich kann das gar nicht mehr erzählen. Jetzt weiß gar nicht mehr, was da los war, aber irgendwie kam er auf Quittengelee. Aber ich fand das eigentlich ziemlich genial oder gut, wie er da sich irgendwelche Themen geholt hat, die er dann im weitesten Sinne mit dem Laufen verbunden hat, obwohl es eigentlich absurd war. Das fand ich schon gut.
Übrigens jetzt auch das fortsetzt oder fortgesetzt hat dann auch in verschiedenen Formen und verschiedener medialer Ausrüstung mit seiner Kolumne Ich melde mich vom Laufen.
Wo er durch den Wald mit seinem Videoding da rennt.
Aber wir waren jetzt bei den Kolumnisten. Was waren so andere Namen, die du da
reingeholt hast? Ja, wie gesagt, also Werner Sonntag ist ja ein Vertreter der uralten Laufkultur, der schon in den 60er Jahren unterwegs war und dann noch das Mitgründer war von dem Laufheft Kondition, was er eher für Senioren oder Seniorenläufer war. Und die Kondition, die gab's dann irgendwann nicht mehr. Und dann haben wir Werner bei uns aufgenommen und der hat auch immer regelmäßig abgeliefert. Bis irgendwann mal dann auch da Schluss war. Und dann kam dann die Kolumne mit dem Lastwagenfahrer.
Krämer,
genau.
Ja.
Fand ich eigentlich auch ganz originell.
Das war damals so ein bisschen die Geschichte, der war der Anfänger, ne?
Laufanfänger. Ja, das war ein klassisches Anfängerthema und deshalb ideal. Stimmt, ich weiß gar nicht, was wir noch für Kolumnisten hatten. Ich meine, Herburger.
Es gab damals diese ganze, in der damaligen Zeit sehr beliebte Paarlauf-Kolumne, ne? Birgit und Jochen. Birgit Lütz-Temsch und Jochen Temsch.
Ja, das kam relativ spät in meiner Phase, aber die habe ich noch akquiriert, das weiß ich noch. Ja. Und das war aber er, glaube ich, erstmal. Und sie kam dann später noch mit dazu.
Genau, er lief und sie hat das kommentiert.
Also. Ja, genau. Und
war sehr lustig zu lesen, haben wir ein Buch darüber gemacht damals.
Genau.
Ne? Und dann, du nanntest eben den Namen schon, Günther Herburger.
Ja.
Über den musst du mal was erzählen.
Günther Herburger.
Leider gibt's ihn nicht mehr, aber er hat damals außergewöhnliche Reportagen auch geschrieben.
Ja, also Werner Sonntag ist auch leider verstorben vor noch nicht so langer Zeit. Und Günther Herburger leider auch vor 2 Jahren, ein bisschen tragisch. Aber Günther Herburger hatte keine Kolumne, sondern Günther Herburger hat ab und zu Beiträge geliefert, beziehungsweise er hat teilweise sogar auf Auftrag gearbeitet. Wenn wir uns mal zum Bier getroffen hatten in der Fraunhofer Straße, beim Fraunhofer, dann konnte ich ihm dann mal sagen, jetzt machen Sie doch mal was. Wir haben uns immer gesiezt übrigens. Herburger ist noch deutlich älter als ich, aber diese ganze Läuferszene duzt sich ja heute sowieso. Aber wir waren immer beim Sie bis zum Schluss. Mhm. Ich finde es auch immer noch gut. Und so habe ich ihm gesagt, wenn Sie jetzt hier die Isar runterlaufen, dann machen Sie doch einfach eine Kolumne über. Und dann nannten wir die Kolumne Isar abwärts und nicht Kolumne, sondern den Beitrag nennen wir Isar abwärts und den nächsten Beitrag nennen wir Isar aufwärts.
Ja.
Der lief auch irgendwo durch und hat dann immer mit seiner kleinen Kamera Fotos gemacht.
Ja.
Und die waren sehr speziell von irgendwelchen Dingen am Wegesrand, die er gesehen hat. Herburger, muss man sagen, ist ein renommierter Schriftsteller gewesen, der natürlich dann in den 90er Jahren, auch 2000er Jahren noch dann nur noch von wenigen Leuten des Feuilletons überhaupt gekannt wurde. Er freute sich aber großer Wertschätzung der Feuilleton-Kollegen, war Mitglied der Gruppe 47, ist Jahrgang 36, glaube ich, und hat übers Laufen dann irgendwie ganz neue Erkenntnisse gewonnen. In den 80er Jahren hat er dann so Laufbücher rausgebracht, wo er dann beim 100-Kilometer-Lauf in Biel und bei Marathons in Berlin und sonst wo war und hat das dann beschrieben auf eine sehr spezielle literarische Weise. Das ist nicht jedermanns Sache, das sind verschachtelte Sätze. Er arbeitet sehr viel mit Fantasie, auch in seinen Werken, die ich in gesammelter Form vorliegen habe, die hat er mir alle mal geschenkt, teilweise eingeschweißt. Wir standen uns irgendwie schon recht nahe. Ich habe ihn kennengelernt über meine Zeit in der Schweiz, weil er sich da mal gemeldet hatte für einen Etappenlauf im Jura. Mhm. Und da schliefen die Läufer in Militärunterkünften, das heißt in Bunkern unter der Erde. Das heißt, die Schweiz ist ja ziemlich verbunkert und dieses Konzept dieses Laufes, an dem nur so 50 Leute oder weniger teilgenommen haben, in 5, 6 Etappen von Genf nach Basel oder so, und die schliefen dann in solchen unterirdischen Atombunkern. Ich habe die da mal bei einer oder zwei Etappen da besucht und auch Fotos gemacht. Aber da hat Herburger dann nicht mitgemacht, aber er hatte sich erkundigt. Und so kam der Kontakt zustande. Mhm. Und irgendwann habe ich ihn dann einmal angeschrieben von Runner's World aus. Und irgendwie kamen wir zusammen, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Und da er in München lebte damals und wir ja in München die Redaktion hatten, war es dann auch naheliegend, dass wir uns da mal getroffen haben. Er ist dann später nach Berlin gezogen, bevor ich nach Berlin bin. Und wir haben uns auch hier in Berlin ein paar Mal getroffen.
Mhm. Auf jeden Fall war ja im positivsten Sinne eine schrullige und eine außergewöhnliche Persönlichkeit.
Ich würde mal sagen, keine 5% der Leser konnten mit den Sachen was anfangen. Ja. Ich habe sie trotzdem reingenommen und der Verlagsleiter hat nur einen Kopf geschüttelt. Mhm. Und ich habe gesagt, der muss hier rein. Das ist Status. Das müssen wir ertragen und vertragen. Und das ist gut, was der macht. Mhm. Und mir ist das jetzt egal. Der hat allerdings, dem habe ich auch so und so viele Seiten dann da gegeben. Der hatte teilweise 6 Seiten. Mhm. Der ist auch mal auf den Mount Kamerun gelaufen.
War, du hast das angedeutet, der war nämlich auch Ultraläufer. Er hat so Ultralauf-Experimente mitgemacht. Ja.
100 Kilometerläufe und so.
Auf seine ganz eigene Art davon erzählt. Ne?
Nein, das war schon.
Mount Kamerun, sagtest du eben.
Spezieller. Sorry, ich habe auch Sachen von ihm verbraten, die er schon geschrieben hatte, bevor er überhaupt mit uns in Kontakt war. Ich wurde mal eingeladen zu diesem Lauf Mount Kamerun, 3000 Meter hoher Vulkan, ein irrsinniges Spektakel. Das war 99 oder 2000, als ich da war. Und als ich zurückkam, habe ich es dem Herburger gesagt und ich hatte dann Fotos gemacht dort von dem Lauf und dann habe ich ihn seine Geschichte schreiben lassen und habe die Fotos dazu genommen, die ich dann da gemacht hatte. Das war auch eine ganz nette Sache. Mhm. Ja.
Du warst ja, du sagst das jetzt gerade, du warst ja selbst auch tatsächlich in allen Belangen da unterwegs, hast tatsächlich auch viel fotografiert, Fotoreportagen gemacht, ne? Oder von Bilder mitgebracht.
Ab den Mitte 90er Jahre habe ich mir eine Profi-Kameraausrüstung dann zugelegt. Ich hatte vorher schon immer die Kameras da und habe dann von einem englischen Fotografen sein Riesentele da abgekauft, was er nicht mehr brauchte, weil er digital wurde. Und habe diese Teile immer noch zu Hause rumliegen. Habe dann auch, das war nicht ganz ohne. Das kann man ja machen. Wenn man sich ein bisschen auskennt mit dem Laufen, kann man auch Laufen fotografieren. Ich bin kein Künstler, aber ich glaube, das, was dann andere, ich habe ja Tausende, Hunderttausende von Fotos, Dias in diesem Fall, durchgesichtet für die Hefte. Und da kann man ja schon einen Eindruck gewinnen und dann sich sagen, das kann ich auch. Also mit einem entsprechenden Objektiv und einer entsprechenden Idee kann ich das auch machen, weil viele Sportfotografen, die knipsen ja auch nur runter und
Thomas, du hast immer eine sehr genaue Vorstellung, du hast ein genaues Konzept, hast aber eben auch so, ich nenne es mal im positiven Sinne, Sonderlinge wie Günter Herburger reingenommen ins Heft. Es gab aber auch immer Themen oder Anekdoten, was so nicht lief oder was nicht ankam. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, das hast du auch mal erzählt. Anfangs waren die Läuferinnen und Läufer sehr zögerlich, was das Thema Yoga zum Beispiel anging. Oder auch Stretching war ja auch so eine Sache. Du hast von Martin Grüning erzählt. Ich weiß, der hat zum Anfang seiner Karriere als Leistungsläufer, da haben die, das ist nicht gerade verpönt, aber es hat keiner darauf Wert gelegt, Stretching zu machen oder Krafttraining zu machen oder sowas. Wie kam das im Redaktionsprozess? Mix so an?
Naja, also dass wir mit Yoga kann ich jetzt gar nicht viel anfangen, weil Yoga war damals kein Thema für Läufer.
Ja.
Das ist auch relativ viel später gekommen. Ich weiß noch, dass wir hier beim Berlin-Marathon mal Yoga für Läufer angeboten hatten und der Race-Direktor Marc Milde hat das eingeführt, weil ihn seine Frau da irgendwie zugebracht hat. Da haben wir noch alle ein bisschen komisch geguckt und das ist jetzt keine 10 Jahre her, würde ich sagen, vielleicht 10 Jahre. Wie gesagt, aber Stretching und Kraft war eigentlich immer ein Thema, weil das die Amis in ihren Heften vorgegeben hatten. Mhm. Ja, diese Geschichten konnten wir ja auch übernehmen, wir konnten die Fotos übernehmen, wir mussten es nur übersetzen. Das war schon da. Also auch wenn die Läufer das hier vielleicht nicht so gemacht haben und man sich darüber gestritten hat, ob man jetzt statisch oder wie auch immer dehnt und ob man vorm Laufen überhaupt dehnen soll oder nicht lieber nach dem Laufen und so weiter. Mhm. Das sind natürlich auch immer Themen gewesen. Aber ganz grundsätzlich muss ich sagen, konnten wir da von der amerikanischen Ausgabe schon sehr profitieren.
Ja, glaube ich. Thomas, machen wir mal ein kleines Break. Ich würde mit dir zwischendurch mal ein kleines Frage-Antwort-Spiel machen, weil wir jetzt gemerkt haben, was so an Geschichte hinter uns liegt und wo wir auch heute stehen. Erste Frage, Thomas, wo bist du deinen ersten Marathon gelaufen?
In Leinfelden-Echterdingen im schönen Schönbuch südlich von Stuttgart, einer bergig-waldigen Gegend, eine Wendepunktstrecke, wo es auf der ersten Hälfte, es ging erst runter, 10, dann 10 leicht hoch, dann wieder zurück, 10 leicht runter und am Schluss 10 leicht wieder hoch bis zum Ziel. 3 Stunden, 18 Minuten. Das war jetzt nicht so der Knaller.
Naja, aber für den ersten Marathon.
War auch warm.
Weißt du noch, mit welchen Schuhen?
Entweder war das der, es gibt ein Foto, da bin ich mir nicht sicher, ob es von dem Marathon ist oder von dem Halbmarathon, den ich da auch mal gelaufen bin. Es kann sein, dass es ein Kahoo-Rennmodell war oder der Adidas SL72 oder wie der hieß, so ein blauer.
Was waren überhaupt damals die bekannten Laufschuhmarken?
Oh ja, am Anfang habe ich diese SL-Schuhe von Adidas gehabt.
Ja.
Dann kam ich über meine Finnland-Connections, habe ich dann Kahoo-Schuhe auch mal getragen. Allerdings muss ich sagen, denen bin ich nicht so gut klargekommen. Die waren sehr hart.
Brütting?
Brütting natürlich, also der Brütting-Marathon. Ich habe aber nie irgendeinen Brütting-Trainingsschuh getragen, wie alle meine Laufkollegen. Die hatten alle diesen Roadrunner oder wie der hieß. Die sind alle mit diesen Brütting-Trainingsschuhen gelaufen, hatte ich nie. Ich bin schon sehr früh mit amerikanischen Schuhen gelaufen, die ich dann von Sport Gulias, einem ehemaligen recht schnellen deutschen Marathonläufer aus Karlsruhe, der da hat einen Laufladen und hat die Schuhe dann hinten aus dem Laden, aus dem Auto rausverkauft, wie das da so üblich war. Ja. Brooks Etonic hatte ich.
Was mit Nike?
Dann kam Nike Elite natürlich und dann diverseste Nikes. Internationalist hieß der. Ja, das waren schon heiße Schuhe. Und dann hatte ich aber auch mal einen interessanten Adidas-Schuh Anfang der 80er Jahre. Der war gelb und hatte hellblaue Streifen und hatte vorne so eine Art Wedge drin, so eine Kippe. Da hatte man den Eindruck, wenn man da lief, und ich lief ja immer so bis Vorfuß, je nachdem, wie lang der Lauf war, dass man da automatisch nach vorne abkippte. So.
Das war die
Einbildung wahrscheinlich.
Ja, vielleicht die Vorwegnahme der heutigen Rocker-Geometrie.
Aber meine Bestzeit bin ich mit einem Schuh gelaufen. Ich weiß nicht, wie wenige Leute mit dem Schuh Bestzeit gelaufen sind. Das war ein Brooks-Schuh, der hieß John Walker. Der war weiß und hat einen blauen Brooks-Streifen gehabt.
Ja. Wie war die Bestzeit, Thomas? Jetzt hast du genannt.
Ja, das war 1980 in Eugene, Oregon, einem Nike-Lauf von Nike OTC Track Club mit 1000 Teilnehmern Limit. Und als ausländischer Teilnehmer hatte ich mich da an den Race Director gewandt und da hatte ich gute Karten, wurde ich auch angenommen und habe das dann 1980 gemacht, mit meinem ersten USA-Aufenthalt verbunden. Und bin da 2:45 gelaufen.
Wie schnell?
Mit Gehpausen.
Mit Gehpausen, 2:45.
Ich war erst zu schnell los, dann habe ich gemerkt, das ist zu schnell, dann habe ich die Bremse genommen, dann hatte ich eine gute Gruppe. Dann sind wir bei 20 durch, sind natürlich 25 durch mit Bestzeit, eine Bestzeit. Ich glaube, wir sind mit 1:35 durch. Bei 25 und ich dachte, wow, das ist ja irre, es fühlt sich immer noch gut an. Da waren die Top 6 Frauen, also waren da schon in dem Bereich. Ne?
Ja. Oh. Kleine Fußnote für die Zuhörer, damals lief man noch 25 Kilometer Rennen.
Nein, das war kein 25er, das war die 5 Kilometer Marke beim Marathon.
Ja, ich sage lief man noch Rennen über diese Distanz.
Ja, natürlich, war ein Klassiker. Ja, natürlich.
25er-Zeit noch. 25er. Auch Kilometer de Berlin war sehr beliebt.
Heute.
Und,
und dann dachte ich jetzt wo führt das hin?
Ja.
Und dann waren wir bei 30 und da war ich immer noch dabei. Und dann kam bei 35, kam der Hammer, richtig. Dann bin ich stehen geblieben an der Verpflegungsstelle und bin nur noch gegangen. Gegangen und dann wieder langsam los und wieder gegangen und langsam los und dann irgendwie ins Ziel. Am letzten 2-3 Kilometer liefen dann wieder einigermaßen ordentlich. Gibt's auch ein Foto, das haben der Veranstalter gemacht, genau an der 40er-Marke.
Ja.
Da sehe ich auch noch jetzt nicht völlig kaputt aus. Aber wie gesagt, es wäre mehr drin gewesen, glaube ich. Aber das war schon gut. War schon sehr zufrieden.
2:45 gelaufen bist.
Ich war von 2:53 auf 2:45, das war ganz okay.
Ja, Wahnsinn. Ja. Was wärst du mit den heutigen Hightech-Carbon-Wettkampfschuhmodellen gelaufen?
Ich hatte 1984 die beste Form, habe es aber leider nicht umsetzen können, weil ich in Chicago und in New York damals, da lief es einfach nicht, weil es war 84 im Oktober. In Chicago war strömender Regen und ich hatte die Nacht leider in einer Bar bis um 3 Uhr oder wann verbracht und dann hat es da sehr, sehr stark geregnet und ich habe mich entschlossen, probiere es eine Woche später in New York. Mhm. Wir hatten damals einen Stand von Höchstmarathon. Also bin ich dann nach New York eine Woche später. Ja, und da waren es dann 25 Grad mit 90% Luftfeuchtigkeit. Dann kann man sich vorstellen, was da passiert. Dann bin ich noch 25 Kilometer über die Brücke und bin dann ins Hotel. Geht nicht.
Thomas, du
aber mit den Schuhen glaube ich, dass ich deutlich unter 2,40 hätte laufen können.
Ja.
Wenn man sich an diese Schuhe gewöhnt, mit diesen Schuhen trainiert, man sieht ja, was das da bringt heute, kann man sich jetzt auch nicht vergleichen mit Kipchoge und Leuten, die 2,10 laufen, weil je langsamer man läuft, desto weniger bringt wohl auch dann dieser Schuh, aber ein bisschen was bringt er sicher.
Ja, aber ich glaube es tatsächlich bei dir auch, weil ich durfte ja dann, als du mich da zu Runner's World holtest, mit dir auch regelmäßig im Perlacher Forst trainieren gehen und bei deinem Laufstil, den ich da gut studieren konnte, Mittel- bis Vorfußläufer, das hätte sicherlich die entscheidenden Minuten gebracht.
Der denkwürdigste Lauf mit Urs Weber, an den ich mich erinnern kann, da gibt es ein Dokument, nämlich ich hatte damals solche Nike-Mützen, die waren in den 90er Jahren, kamen die raus.
Diese weißen,
Just Do It
Mützen. Ja, natürlich, weiß ich.
Und unser Lauf war irgendwann Anfang der 2000er Jahre, oder du kamst ja dann, wann kamst du
2001.
Dazu?
2001.
Ja, also es muss ja danach, deutlich danach gewesen sein, was weiß ich, 3 oder 4 oder 5. Wir in einen Gewitterschauer reinkamen, gleich von Anfang an, und sind dann diese Runde so dermaßen gnadenlos durchgekeult. Das Wasser lief in Strömen des Isarufer runter. Es war der reine Wahnsinn. Ja. Und auf der Mütze habe ich die Zeit vermerkt. Kann ich dir zeigen?
Ja, wir hatten
das
natürlich.
Das war ein sehr geiler Lauf.
Ja, wir hatten natürlich da unsere festen Runden zu laufen. Das erinnere ich sehr, sehr gerne, weil ich war ja davor auch schon bei anderen Laufmagazinen unterwegs. Aber das Laufen, so dieses Mittagspausenlaufen, was wir übrigens heute noch zelebrieren und regelmäßig durchführen, das hast du damals eingeführt. Das war also sehr, ich glaube, essentiell.
Mit Martin zusammen, das muss man schon sagen. Ja. Also am Anfang in Perlach auf der ersten Runner's World Büro, da hatten wir ja gar keine Dusche. Da haben wir dann im Bad, hatten wir zwar sehr gepflegte Räume und auch mehrere Toiletten und so, da hat man sich da in der Toilette dann so einigermaßen frisch gemacht. Aber als wir dann umgezogen sind nach Solln, wurde eine Dusche eingebaut.
Da wurde die Dusche in einem der Toilettenräume eingebaut.
Richtig.
Ja. Mit Unterschrift aller Mitarbeitenden, dass die einverstanden waren, dass wir uns auf eine Toilette reduzieren.
Richtig.
Eine schöne Story dazu. Sag mal, du sagtest eben, du hast dann bei deiner Bestzeit erstmal Stopp am Verpflegungsstand gemacht. Was gab's da? Bananen und Wasser oder Tee?
Ja, bei den Läufen in den 70er Jahren gab's meistens diesen süßen Tee. Mhm. Eigentlich gar nicht schlecht, ne? Und bei den Marathons später dann hatten die dann Bananen und Apfelschnitze, aber natürlich, die hatten auch Elektrolytgetränke. Es gab damals in den 70er Jahren dieses Top Fit, hieß das, so ein süßes Zeug. Ich kann mich erinnern, meine Marathons, die ich gelaufen bin, gerade in Neubreisach, bin ich dann in den 70er Jahren dreimal gelaufen. Sehr schneller, flacher Marathon, nicht weit von zu Hause. Da habe ich mich mit Astronautenernährung vorbereitet. Das heißt, damit keine Ballaststoffe im Bauch sind, habe ich da diese Pulver in diesen silber versiegelten Packungen. Das ist Operation, das kriegen frisch Operierte oder was weiß ich, in Kliniken wurden die da angewandt. Und dieses Zeug mit Hähnchen oder mit Bananengeschmack konnte man sich dann anrühren. Mhm. Und das haben wir dann zu uns genommen. Aber beim Lauf selber, Wasser oder irgendwelche Elektrolytgetränke. Champ kam ja dann auch, 80er Jahre.
Mhm. Ja. Ja. Thomas, wir haben lange jetzt über Runner's World gesprochen. Jetzt bist du schon seit einigen Jahren raus, bist nicht mehr Chefredakteur, hast dann eine zweite Karriere sozusagen gemacht als Unternehmenssprecher bei SDC Events, hast den größten deutschen Marathon, den erfolgreichsten oder einen der erfolgreichsten international begleitet, den Berlin-Marathon und zahlreiche andere, nicht nur Lauf-Events. Wie bist du der Laufszene heute verbunden? Wo trifft man dich? Was ist deine Funktion heute noch?
Also mit der Laufszene triffst du mich nur noch bei Veranstaltungen von SCC-Events, wenn ich da bin. Mhm. Im Zielbereich oder sonst wo. Mhm. Oder bei der Pressekonferenz. Ich gehe zu keinem Lauftreff. Wenn ich joggen gehe, gehe ich in Rehberge, Volkspark Rehberge. Im Winter auch hier in Mauerpark. Da ist ja jetzt eine schöne Runde. So eine 1500-Meter-Runde. Mhm. Kann man schön im Winter beleuchtet laufen. Mhm. Ist nicht weit von hier. Aber ich laufe jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele, weil meine Hüfte auch nicht mehr so super mitmacht. Ich gehe sehr viel schwimmen, so oft es geht. Ab und zu paddel ich ein bisschen. Und ich habe da meinen Spinner oben vorm Fernseher stehen und auch so ein Water Rower, so ein Rudergerät, was man so schön, das stellt man so hoch, dann kann man es umklappen und dann kann man da ein bisschen rudern.
Klingt gut.
Ja, kann man machen. Und alle möglichen Geräte mit Bänder und Hanteln und so ein Quatsch halt.
Trotzdem, du bist natürlich nach wie vor auch der Laufszene verbunden, auch online. Gibt es Leute oder irgendwelche Elite-Athleten oder denen du followst?
Natürlich. Also ich folge nicht nur Kathi Hummels. Nein, klar. Es gibt ein paar. Die Tochter von Frau Wesel zum Beispiel, die Mittelstrecklerin.
Ja.
Kennst du die?
Von Katrin Wessel, ja, die Tochter.
Ja, die ist ganz gut unterwegs. Aber als Zweite bei den Deutschen, glaube ich. Ja, schon einigen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht wem. Frau Heinigs Tochter. Die haben wir ja, als Martin und ich Katrin Dörrer-Heinigs mal besucht haben und eine Geschichte über die gemacht haben.
Katharina Steinruck.
Genau. Mhm. Da lief die als Dreijährige auf der Terrasse rum. Mhm. Vierjährige. Nee, warte, ich kann es genau sagen. 1989 beim Weltcup in Mailand war Katrin Dörre nicht am Start, weil sie schwanger war. Also ist das Kind irgendwann 1990 geboren. Dann war die 1995 5 Jahre alt oder so. Naja. Da waren wir bei Katrin zu Hause. Ja, der folge ich auch. Und ja, noch etlich, ich weiß jetzt gar nicht, den ganzen Fliegers und Co., wie sie alle heißen.
Auf jeden Fall. Thomas, wir haben einen schönen weiten Bogen gezogen. Wir waren anfangs in Finnland mit dir, dann hast du uns mitgenommen in die USA, in die Schweiz. Gründungsjahre von Runner's World in Deutschland mit auch einigen Hiccups und es war alles nicht so glatt. Ne? Also Nein. Ist natürlich eine Erfolgsgeschichte, aber wie so eine Erfolgsgeschichte ist, da waren auch viele Zacken drin, oder?
Absolut. Also ich meine, das sind dann schon kritische Momente, wenn es heißt, ein Heft wird jetzt verkauft. Ja, wer kauft es denn? Ja, wer nimmt uns jetzt denn für einen Vertrieb und so weiter? Wer nimmt uns ernst? Erst als wir in Hamburg angekommen waren, dann mit Men's Health bei der Gruppe, da war klar. Dann kamen die Sitzungen immer in Hamburg mit den ganzen entsprechenden Verlags-Marketing-Leuten und so weiter. Und die Zahlen kamen auf den Tisch und dann konnte man sehen, was da abgeht. Und wir hatten super Zahlen. Ja? Wir haben super Anzeigen, wir hatten super Abo-Aufkommen. Alles war super. Bei uns hieß es immer, ach, bei euch ist ja kein Problem, super. Ne? Gleich sind wir gleich fertig. Ne?
Ja.
War schon so.
Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank dafür, für diese Geschichte, die du auch mitproduziert hast. Sonst säßen wir nicht hier, wenn du das nicht so eisern durchgehalten hättest. Vielen Dank.
Vielen Dank, Urs, dass du auch mitgemacht hast, weil ohne dich hätten wir das Ding ja auch nicht gerockt. Du hast ja eine wichtige Rolle gespielt.
Da hättest du mich damals 2001 zu Runner's World geholt hast.
Oh ja, das werde ich nie vergessen. Ja, ich habe gewartet, wann bewirbt er sich jetzt endlich, als wir die Anzeige raus hatten. Wann kommt der Weber jetzt endlich mal? Wir kannten uns ja irgendwie schon einige Zeit, aber du hast ja ein bisschen länger auf dich warten lassen.
Also den Schlenker müssen wir jetzt noch machen. Wir kannten uns tatsächlich sehr gut, weil wir am Hood-to-Coast-Rennen gemeinsam in einer Mannschaft teilgenommen, unter anderem.
Wir kennen uns noch länger, weil ich war mal eingeladen 1989 von Puma nach Berlin ins Hotel Intercontinental, wo Puma das neue Websystem vorstellte.
Disk-System,
Und am Abend durften wir auf dem Tegeler See in so einem Schiffchen dann essen, trinken und sonst was machen. Da war dann der Professor Alexander mit seinem Sohn Urs, der da wie alt war?
Ja, da hatte ich gerade angefangen zu studieren. Da war ich 20.
Ja.
21, 22,
das, das war die erste Begegnung.
Ja,
ne? Ja. Wie gesagt.
Und da habe ich auch schon für Manfred Steffny damals auch schon Fotos
gemacht. Der war auch am Schiff.
Ja, genau. Der war dabei, die ganze Laufszene. Und Von Torra hat moderiert.
Richtig. Weiß ich noch, ne? Ganz genau.
Mensch. Ja. Tolle Geschichte. Thomas, vielen Dank. Das war
sehr gerne. Ein großes Vergnügen. Immer wieder.
Merci.
Ja, so war das also alles in den Anfängen von Runner's World in Deutschland. Schon spannend, oder? Damit sind wir tatsächlich auch am Ende der Folge angekommen. Es bleibt eigentlich fast nur noch zu sagen, auf die nächsten 30 Jahre. Und natürlich abonniert unseren Podcast sehr gerne, wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen möchtet. Wir hören uns hier im Runner's World Podcast. Bis dahin viel Spaß beim Laufen und bis zum nächsten Mal.